ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedankensprünge, dem Podcast der drei Lübecker Hochschulen. Mein Name ist Johanna Helbing und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mit meinen Gästen in die 2010er Jahre eintauchen. In dieser Zeit verbreiten sich Smartphones und mobile Apps immer mehr. Das iPad wird vorgestellt, Siri wird erfunden und spricht ab 2011 mit den iPhone-Nutzenden. Die Social-Media-Plattformen Instagram und TikTok erscheinen. Immer mehr Geräte vernetzen sich im Internet of Things, in der Industrie, aber auch in den Haushalten. Finanzkrise, Eurokrise, Lena Meyer-Landrut gewinnt den ESC. Spotify wird in den USA eingeführt und Musikstreaming wird immer populärer. Russland besetzt und annektiert die Krim, der Weltklimavertrag wird verabschiedet und Angela Merkels letzte Amtszeit beginnt. Ein kurzer Ritt durch das Jahrzehnt. Über diese Zeit des Umbruchs und Neuanfangs möchte ich heute mit meinen Gästen sprechen. Wir haben heute dabei unseren geschätzten Dauergast Fabian Bade, Musikpädagoge und an der Musikhochschule Lübeck. Dann Georg Schildbach, Professor für Mechatronik an der Universität zu Lübeck. Und Dennis Kolberg, Professor für Wirtschaftsingenieurwesen an der TH Lübeck. Schön, dass ihr alle da seid.
Moin.
Hallo.
Wenn wir gedanklich in die Zeit zurückreisen, sind die Anfänge der 2010er Jahre so von Krisen, aber auch von neuen Entwicklungen geprägt? Georg, wie erinnerst du dich an die Zeit, an die Anfänge zurück? Wo warst du da beruflich unterwegs zu diesem Zeitpunkt?
Ja, ich erinnere mich da sehr persönlich dran zurück. Das war kurz nach meinem Berufseinstieg. Der war im Sommer 2008, wo ich bei einer Investmentbank in London angefangen habe. Das war mein erster Berufseinstieg. Und dann kam ein paar Monate später gleich die Finanzkrise, die dann ja auch den Anfang des Jahrzehnts geprägt hat. Und da hat sich die Stimmung sehr stark gedreht. Die Jahre davor waren ja davon geprägt, dass es eher überschwänglich war, sogar den ein oder anderen Exzess gab und dann auf einmal war Katerstimmung angesagt, die sich auch noch eine Weile hingezogen hat in den 10er Jahren. Man hat das natürlich alles hautnah mitbekommen, auf der einen Seite beruflich, aber auch privat, weil man natürlich auch vernetzt war mit anderen jungen Absolventen, die gerade angefangen hatten und die dann nach ein paar Monaten nach ihrem Traumjob dann gleich wieder auf der Straße gesessen sind und ihren Job verloren haben. Und das war natürlich schon ein eindrückliches Erlebnis, eindrückliche Zeit.
Da hast du bei so einer sehr großen Bank gearbeitet in der Zeit?
Genau, bei einer der großen amerikanischen Banken, Bank of America Merrill Lynch in London.
Und hast richtig mitbekommen, wie der Crash dann losging und die Leute ihre Aktenkoffer rausgetragen haben? Oder?
Auf dem Bildschirm, aber auch sozusagen aus dem Fenster vom 14. Stock des Hochhauses haben wir direkt auf das Lehman-Gebäude geguckt. Also Lehman Brothers, das ist ja eine oder die größte Pleite war im Zuge dieser Finanzkrise und wo man dann gesehen hat, dass sich dieses Hochhaus dann geleert hat, dass sich davor so Menschentrauben gebildet haben von eben, wie gesagt, vielen älteren, aber auch jüngeren Analysten, die dann da ihre Kisten in der Hand hatten, weil sie sehr spontan da ihren Schreibtisch verlassen mussten und da ihren Kopf geschüttelt haben und dann erstmal irgendwo ein Bier trinken gegangen sind.
Eine Krise zum Anfang. Ich habe am Anfang auch gesagt, Krise und Umbruch ist so ein bisschen die Überschrift, die ich heute dem ganzen Teil geben würde. Den Umbruch hat man auch in der Musikindustrie gespürt. Mit Spotify kam ein Streamingdienst auf den, also zuerst schwedisches Unternehmen, schwedische Erfindung, aber dann auf den amerikanischen Markt. Was war das für ein Umbruch, Fabian?
Ja, ich würde sagen, für die Musikszenen weltweit, in der westlichen Welt zumindest. Und für die Musikindustrie war es ein zentraler Umbruch, ähnlich wie wir von physischen Tonträgern irgendwann statt Schallplatte CD und dann Download 90er, 2000er Jahre, ist jetzt der Umbruch in den 2010ern, also stellvertretend für das Jahrzehnt irgendwie, der zentrale Umbruch ist der Wechsel auf Streaming. Einfach die Idee dahinter steht ja völlig krass für ältere Menschen, damit meine ich alle die bis dahin physische Tonträger besessen haben, oder auch Downloads gekauft, also Bezahl-Downloads und das besessen haben, diese Idee weg von diese Musik habe ich habe dafür bezahlt und die darf ich jetzt haben und die ist irgendwie meins, das hat auch was mit Identitätsbildung zu tun und dann weg zu, das ist irgendwo in irgendwas, was sich Cloud-System nennt oder ist auf irgendwelchen Servern, aber ich ich darf das streamen, aber nicht mehr haben. Das war halt neu. Und das hat auch an ganz zentraler Stelle was mit der Frage gemacht, was ist eigentlich der Gegenstand, um den es geht? Ist das noch ein Album oder ist das ein einzelner Song? Also das hat alles in den Grundfesten erschüttert, ne? Weil vorher hat man vielleicht ein ganzes Album gekauft oder sich eine Live-CD oder DVD besorgt und dann gab es ja auch die Möglichkeit, jetzt so Streaming-Playlisten zu machen, hier ein Song, da ein Album und dann die Frage damit verbunden, was ist das und was für Konsequenzen hat das auch für die Musikschaffenden? Was bedeutet das? Muss ich noch ein Album machen? Darf ich noch ein Album machen? Sollte ich nur noch einzelne Songs machen? Sollte ich völlig wild sein? Hier ein Album, da ein Song und da ein Cover von jemand anders? Was ist jetzt los? Also das war total krass. Und Spotify hat sich ja so ein bisschen durchgesetzt, wie auch iTunes und Apple Music. Aber es gab ja auch Simfy, es gab ja am Anfang völlig wild verschiedene Streaming-Anbieter. Also das hat alles verändert. Mhm.
An einer neuen Sache gearbeitet hat auch Dennis. Du hast in dem Zentrum der Industrie 4.0 promoviert. Kannst du kurz erklären, was ist das und was hat das wiederum für einen Neuanfang, Umbruch kreiert?
Mhm. Ja, du sagtest es gerade so schön, wir sind mit der Krise gestartet und ich glaube, wir sind mit dem Thema Digitalisierung ja rausgegangen, also Umbruch, großer Aufschwung. Vielleicht war das ja das Jahrzehnt, wir sind mit der Krise gestartet und mit was Tollen geendet. Und ein Bestandteil davon war dann damals diese große Entwicklung in der Industrie 4.0, was durch die Medien gegangen ist. Also der Gedanke zu sagen, das, was wir in der IT-Welt eigentlich schon haben, die Vernetzung von Systemen, von Softwaresystemen miteinander, diese neuen Ansätze, wie ich Software nutzen kann, das in die Produktion zu bringen. Das war so damals der Gedanke von Industrie 4.0. Ein bisschen auch daraus getrieben, dass wir einfach neue Technologien haben, Computer günstiger geworden sind. Jeder erinnert sich vielleicht noch an den Desktop-Rechner, den man unter den Schreibtisch hatte für mehrere tausend Euro. Und mittlerweile konnte man kleine Rechner oder das Smartphone für wenige 100 Euro kaufen. Solche Entwicklungen haben wir auch in der Produktion gehabt. Technologie wurde billiger, Technologie konnte sich besser vernetzen. Und in dem Jahrzehnt kam dann so die große Frage dann auch auf, jetzt haben wir da neue Technologien, günstigere Technologien, was können wir in der Produktion damit machen? So die eine Sichtweise gewesen. Gepaart mit diesem Umbruch dann auch aus Marktsicht eigentlich in der Zeit, dass wir in der Phase ja immer individuellere Produkte haben wollten. Wir als Kunden, ich erinnere mich, in den 2010ern war das, glaube ich, Samsung, Ende der 2010er, die mal in einem Jahr fast 20 Smartphones rausgebracht haben. Also Zeitalter, jeder will ein individuelles Produkt haben, anderes Produkt haben. Bei Automobil kürzere Lebenszyklen statt 8 bis 10 Jahre für ein Modell, nur noch 4 Jahre. Das hieß auf der anderen Seite für die Produktion natürlich oder für Unternehmen auch eine Herausforderung. Wie kann ich jetzt so schnell produzieren und mich schnell auf neue Prozesse einstellen? Und das war eine spannende Zeit, weil man irgendwie das im Bauchgefühl hatte, so in den Fingern kribbeln hat, man hat eine neue Technologie und ein neues Problem, wir müssen den Markt bessere Produkte, individuellere Produkte, wie man damals gesagt hat, das passt zusammen und das ist so übergeordnet, so ein bisschen der Gedanke von Industrie 4.0, wie es mal entstanden ist, übergeordnet. Ja.
Mm. Und du hattest mir im Vorgespräch auch erzählt, dass du an der ersten Anlage in Anführungsstrichen mitgeschraubt hast. Wie war das?
Ja, genau. Ich habe damals das Glück gehabt, dann nach dem Studium in eine der Gründungsstätten von Industrie 4.0 zu gehen. Das ist im Süden Rheinland-Pfalz, an Kaiserslautern. Smart Factory hieß die Organisation da auch, passend dann zur Bewegung dann. Da als Promovent dann angefangen, die ersten Tage tatsächlich noch so Näherungsschalter und Stellfüße an Anlagen eingestellt. Und das war so die erste Anlage, die diesen Industrie 4.0-Gedanken umgesetzt hat. Und das Besondere damals war eigentlich zu sagen, wir bauen jetzt nicht noch mehr Technik, neue Technik, Prototypen ein, sondern zu sagen, wir verwenden bestehende Komponenten und diese Idee, Produktionsanlagen schnell wandelbar zu machen, schnell anzupassen auf neue Prozesse. Das wollen wir zeigen. Das war damals große Herausforderung, spannende Zeit. Wir sind losgelegt mit einer Vision und wie das dann nun mal ist, wenn man die ersten Sachen dann praxisnah mal aufbaut, merkt man, jetzt kommt doch die ein oder andere Herausforderung. Waren dann 2014 mal das erste Mal auf der Hannover Messe, diese Idee von Industrie 4.0 mal in der Praxis ausgestellt. Ganz viele Gespräche in der Zeit auch, gab ganz viel Feedback, wo Leute gesagt haben, wie es dann nun mal ist, wenn was Neues aufkommt. Kritiker da gewesen, was sollen wir damit? Das brauchen wir doch gar nicht. Eine Produktionslinie, die baue ich für 20 Jahre und die verändert sich nicht. Viele Leute dabei gab, die auch gesagt haben, Mensch, ich sehe da was. Wo kann ich das dann kaufen? Wo bekomme ich das dann her? Was ist dieses Industrie 4.0 eigentlich? Und das war tatsächlich eine spannende Zeit, weil man dann, also in meinem Fall tatsächlich von der Pike auf das Thema mitgelernt hat. Ja, und man es live miterlebt hat und in gewissem Maße auch wenn man als Doktorand eine kleine Schraube in der Menge gewesen ist, auch ein bisschen mitgestaltet hat.
Ich sehe, Georg nickt zustimmend die ganze Zeit.
Ja, also ich finde da natürlich auch einiges wieder, was wir dann erlebt haben später, ne, mit dem ganzen Bereich autonomen Fahren, autonome Drohnen und auch da war es so, ne, was du gerade gesagt hast, Dennis, mit dem, wenn man das sozusagen in der Theorie erstmal macht oder sagen wir mal im Labor ausprobiert, ist es das eine. Und wenn man es dann wirklich mal tatsächlich in der Praxis umsetzen will, dann stößt man doch auf dieses ein oder andere praktische Hindernis. Und ich denke, das ist auch was gewesen, was die 2010er Jahre dann da auch so ein bisschen charakterisiert hat, ne? Weil das ganze Thema autonome Fahren, autonome Drohnen, woran ich jetzt forsche, also ich habe mich dann aus diesem Bankbereich wegbewegt, geht ja auch in eine ähnliche Richtung wie Industrie 4.0. Ja, auch dieser Enthusiasmus, ne, getrieben von diesen günstigen Rechenkapazitäten, die man zur Verfügung hat, mehr und mehr Hardware, Sensoren und also immer mehr Möglichkeiten, aber diese Möglichkeiten auch zu nutzen, ist schon auch eine Herausforderung gewesen.
Ist ja vielleicht auch das Schöne gewesen in der Zeit, dass das halt eine Vision war, Industrie 4.0. Ist ja eigentlich gar nicht mal eine neue Technologie gewesen, sondern mal ein Hightech-Projekt, ein Förderprojekt gewesen. Dass man das auf einer Forschungslandschaft mal ausprobieren konnte, also wirklich auf einer grünen Wiese, wo man auch Fehler machen darf. Wenn ich mir vorstelle, als produzierendes Unternehmen würde ich sicher nicht mit neuen Technologien und so ein paar Ideen, die mal aufgekommen sind in einer produzierenden Unternehmen, direkt in meiner Fertigung anfangen, da in der Forschung experimentieren zu können und vielleicht mal auf die Nase fallen zu dürfen auch und herauszufinden, was ist machbar, wo ist die Grenze des Machbaren, das zu verschieben, das war halt spannend. Vor allem auch in der Zeit fand ich Industrie 4.0, was ich gerade schon kurz sagte, ist ja eigentlich keine Technologie. Das war ja für uns alle gar nicht so greifbar in der Zeit. Es war mal der Gedanke, die Bundesrepublik hat ja auch das Potenzial erkannt, wenn ich IT und Maschinenbau oder Automatisierungstechnik verbinde, dass da ein großes Potenzial ist und hat das eher als Förderprojekt gedacht, diesen Begriff Industrie 4.0. Und daher diesen Begriff ein Bild zu geben, Gesicht zu geben, was soll das jetzt konkret sein, war eine spannende Zeit. Finde ich es heutzutage, merkt man ja auch mal, der Begriff Industrie 4.0, den findet man an allen Ecken. Der kann alles oder nichts sein, macht es heutzutage vielleicht auch schwer, ihn wirklich greifbar zu haben, weil da nie wirklich eine neue Technologie wie KI oder Quantencomputer oder sowas ist, wo man ganz klar weiß, das ist das jetzt.
Mhm. Fabian nickt.
Total plausibel.
Ja, weil du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass die neuen Technologien ja auch in der Musik in dem Jahrzehnt eine große Rolle gespielt haben. Tablets zum Beispiel wurden eingesetzt in der Musik.
Ja.
Kannst du das nochmal ausführen?
Genau, also alle Entwicklungen, die es gab, das haben wir schon gehört, Smartphones für wenige 100 Euro, Tablets, also die Rechenleistungen, die vormals in ziemlich physisch größerem Umfang irgendwie verfügbar gewesen ist, jetzt in kleinen Geräten, hat natürlich bedeutet für die Musikindustrie, dass das auch Eingang findet, zum Beispiel zum Produzieren, Arrangieren oder auch um Sounds darauf abzuspielen. Das kam so nach und nach. Man hat dann relativ schnell das Potenzial erkannt. Es gab ja schon Produktionssoftware mit Plugins, sowas wie Logic oder Pro Tools oder Cubase oder GarageBand, wo unterschiedlich, also Sounds unterschiedlicher Qualität immer besser werden zunehmend drin waren. Und da hat man natürlich das Potenzial erkannt, hey, das könnte man doch auch auf dem iPad und später auf dem iPhone, das muss man ja auch ehrlich sagen, 2010 war da die Rechenleistung, der Speicher noch nicht so groß, aber das war zunehmend verfügbar und war dann einfach total spannend. Es gab dann erstmal bei Synthesizern und Keyboards so so Halterungen mit diesem, damals war es, glaube ich, Lightning-Connector beim iPad oder nee, vom Lightning, dieser 30-Pin-DIN-Connector, dieser Breite. So gab es diese Anschlüsse, dass man das iPad draufstellen konnte und dann hatte man die Tastatur und die Plugins vom iPad. Also das hat dann einfach eine Rolle gespielt, das zu nutzen und hat einfach die Möglichkeit gegeben, hier ein Plugin runterzuladen, da ein Plugin, noch ein drittes und auch das. Vorher hat man ein Gerät gekauft, das mehrere tausend Euro gekostet hat und das stand dann für, was weiß ich, Frequenzmodulationssynthese oder eine andere Form der Klangsynthese. Und jetzt kann man sich punktuell rausziehen, was also Bands oder Künstlerinnen oder Produzierende gedacht haben, das brauche ich jetzt. Und sich diese einzelnen Sounds zu suchen, das hat natürlich eine unheimliche Aufwertung von auch so Amateur, Semi-Profi-Bereich und von Produzierenden bedeutet, weil man hatte einfach wirklich sehr, sehr teure Sachen als, sagen wir vielleicht 90%, weiß ich nicht, originalgetreue Nachbildung auf einen Klick verfügbar. Und das kam dann so mit diesen iPad-Lösungen, Tablet-Lösungen raus.
Kommt man da in dem Jahrzehnt eigentlich, wenn wir jetzt so aus der von heute zurückblickt, kommt man auch beobachten. Das war jetzt so Themen, wo eher die Technologie uns unterstützt hatte bei der Musik, aber konnte man auch in dem Jahrzehnt irgendwie sehen, dass sich Musik selber verändert hat, irgendwie andere Genres aufkamen, weil man jetzt durch Technologie plötzlich neue Töne erzeugen können?
Ja, gute Frage. Ich würde sagen, ja, das hatte hier vorhin schon angeteasert, dadurch, dass jetzt irgendwie die Streaming-Formate alles in Frage stellen, das wirkt zusammen. So interpretiere ich das. Die Streaming-Formate werfen die Frage erstmal auf. Okay, es gibt jetzt die Möglichkeit, in ziemlich schnellem Ablauf, ich glaube, du hast das in deinem Bereich kürzere Lebenszyklen genannt, ja. Nehmen wir den Begriff einfach auch mal. Da macht man einen Song, release den und dann ist der da. Und dann muss man nicht mehr ein ganzes Album produzieren, weil das halt so der übliche Zyklus war vormals, sondern man könnte ja auch gleich wieder einen Song machen und den hochladen. Ich brauche keinen Aggregator, der mir das bei iTunes hochlädt, irgendwie als Nicht-Profi-Band oder so. Und dann dauert das wieder 4 Monate, sondern ich kann gleich immer rausgeben. Das heißt erstmal, der Druck wird höher, aber auch die Entlastung durch die Technologie. Ne? Das hat da irgendwie zusammengewirkt. Ja, also es war wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit. Und da haben sich natürlich auch Musikschaffende mit der Frage auseinandergesetzt, okay, ich bin jetzt irgendwie unter Druck geraten. Aber auf der anderen Seite, ich kann auch irgendwie alles machen. Und ich nenne das mal so Zeit in der Popkultur oder Popmusikkultur in der westlichen Welt, Zeitalter des Eklektizismus. Also da sind gefühlt, werden Stile durcheinander geworfen. Dass der Begriff jetzt Eklektizismus oft in Feuilleton und in den Medien kolportiert. Aber das bedeutet ja eigentlich, dass irgendwie Dinge unkünstlerisch zusammengefügt und aneinandergereiht werden. Ich persönlich frage mich, ob das wirklich so ist. Sondern ich würde eher sagen, okay, gerade junge Menschen und Produzierende haben das jetzt zur Verfügung, erkennen das Potenzial und können, aber auch müssen sich aus viel mehr bedienen. Und es bereichert ja die Kultur. Und das ist da passiert, würde ich sagen, so ab, ich weiß gar nicht, wann Spotify, du hast, glaube ich, die Zahlen, ne? Ab wann das?
2011 in den USA.
Ich würde mal so sagen, in meiner Erinnerung ging das dann so 2014, 15 richtig los, dass diese Streaming-Gedanken, was das jetzt macht, bei den Musikschaffenden angekommen waren. Und dann würde ich sagen, ab da gilt das.
Mhm. Aber es ist interessant, was du gerade beschrieben hattest, dass Musikschaffenden plötzlich die Chance hatten, kurzfristig Lieder rauszubringen, das als Chance gesehen haben, aber auf der anderen Seite manche auch als Druck gesehen haben. Ich muss ja jetzt schnell wieder was produzieren. Also was Ähnliches bei produzierenden Unternehmen auch. Es gab Unternehmen, die gesagt haben, kürzere Lebenszyklen, Marktveränderungen, ich habe jetzt den Druck, ich muss mich verändern, aber es gab auch Unternehmen, die gesagt haben, das ist doch eine super Chance, wenn ich jetzt schaffe, da kommt ein Markttrend auf und ich kann das viel schneller bedienen. Die Fidget Spinner als Beispiel, dieses Kinderspielzeug, was man zwischen den Fingern gedreht hat, das kann ich von heute auf morgen bedienen, da habe ich ja ein Potenzial, das ist ja eigentlich eine Chance und gar keine Bedrohung gewesen, diese neuen Technologien, die da aufkamen.
Es ist total spannend, was du jetzt sagst, weil ich kann mir vorstellen, dass es für große Unternehmen dann leichter war, darauf zu reagieren und kleine und mittelständische Unternehmen dann irgendwie mit geringerer Personalkapazität überlegen müssen, gehen wir diesen Weg oder nicht, können wir uns das erlauben? So war das exakt in der Musikindustrie. Es gibt vorher, das hatten wir in der 2000er Folge, glaube ich, dieses Beispiel, dass sich so ein bisschen durch Fernsehformate was verändert. Stefan Raab greift dann Maschendrahtzaun und geh mal Bier holen und gibt das handfrei, greift so Ideen auf und kann mit einer Riesenmaschinerie im Hintergrund was machen. Aber weil er Geld hat und die Infrastruktur hat. Und das können noch Bands oder Musikschaffende so im kleineren Rahmen nicht machen. Oder Rammstein, da gibt's diesen Kannibalen von Rothenburg. Da schreiben die innerhalb ganz kurzer Zeit einen Song darüber, Mein Teil. Der sich mit diesem Kannibalismus-Thema auseinandersetzt und releasen in kurzer Zeit. Aber es sind die ganz großen Player im Fernsehen, im Rundfunk wie Raab oder wie Rammstein, die Millionen dahinter haben, die es können. Und ab dieser Zeit, so 2010er Jahre, stehen genau diese, sind diese Phänomene greifbar und machbar für alle. Ich kann das einfach so machen in meinem Zimmer mit, du hast es angesprochen, für wenige 100 Euro habe ich diese Sachen greifbar. Und die Verantwortung liegt jetzt bei mir. Ich habe die Tools, jetzt muss ich zeigen, dass ich kreativ damit arbeiten kann. Aber ich kann mich nicht mehr beschweren und sagen, ja, das die Großen da draußen. Sondern ab jetzt ist irgendwie auch für die Kreativität feuerfrei.
Ja, Entwicklung gab es auch bei produzierenden Unternehmen mit KMUs, genau. Ja, kann ich so bestätigen.
Dieser Aspekt greifbar für alle war ja bei dir, Georg, glaube ich, auch ein Punkt. Als du promoviert hast, im Bereich der Drohnen hast du promoviert, ne?
Ich habe damals in Zürich promoviert, das war allgemeine Automatisierungstechnik.
Okay, ja.
Also da kamen auch Drohnen vor, auch Fahrzeuge, aber das war relativ allgemein. Ne? Und dann später kam so ein bisschen die Spezialisierung auf autonome Fahrzeuge zuerst in Kalifornien, wo ja dieses Thema auch groß aufkam und dann auch Drohnen. Das kam ein bisschen später.
Ja. Also auch die gleiche Beobachtung, Dinge aus den USA nach Deutschland importiert sozusagen. Oder Trends.
Ja, teilweise. Ich meine, zum gewissen Grad natürlich, genau, also dort technologische Entwicklungen sind da in den USA auch irgendwo vorangetrieben worden. Auf der anderen Seite sind solche Entwicklungen auch schon älter, ne? Also auch autonomes Fahren ist natürlich in den 2010er Jahren dann wirklich, sagen wir mal, sehr groß geworden, aber es gibt es ja schon länger und da war eigentlich Deutschland schon auch immer mit vorne dabei bei dem Thema, ne? Auch einfach durch die starke Automobilindustrie. Aber was ich denke, wo auch wieder ein Anknüpfungspunkt ist zu dem, was vorhin gesagt wurde, einfach diese technologischen Möglichkeiten, die sich da entwickelt haben. Ne? Einfach die wieder die Rechenkapazität, die Verfügbarkeit von Rechnerkapazität, von Vernetzung, von Sensoren und so weiter, die haben einfach dann auf einmal neue Möglichkeiten geschaffen, wo die Leute überhaupt erstmal sozusagen verstehen mussten, was man damit alles anfangen kann. Ne? Und ich glaube, da ist dann auch wieder die Verbindung zur Musikindustrie und zur Industrie 4.0, dass auf einmal eben diese schnelle Hardwareentwicklung, und die kam tatsächlich aus den USA, genau, die hat das irgendwie so ermöglicht, dazu geführt hat, dass die Leute versucht haben, okay, was kann ich jetzt eigentlich damit anfangen? Bis zu diesem Punkt, die Hardwareentwicklung ging natürlich auch immer schnell, aber viele Leute haben sich bis dahin immer auseinandergesetzt, wie kann ich meine Algorithmen effizienter machen, wie kann ich das alles effizienter machen, damit ich das irgendwie zum Laufen bekomme, auch noch in Echtzeit auf irgendwelchen Rechnern. Und auf einmal war Rechenpower in ganz anderen Maßstab vorhanden. Und das zu nutzen und die Möglichkeiten zu ergründen, das war definitiv auch bei uns ein Riesenthema.
Ich glaube, neben der Technologie haben wir auch so einen anderen Aspekt in dem Jahrzehnt gehabt. Wenn ich jetzt so zumindest an uns drei Gäste mal gucke, wir sind ja mit den Technologien groß geworden. Wir waren ja in der Zeit die ersten Generationen, die in die Berufswelt eingestiegen sind, die eigentlich von der Kindheit an diese Technologien auch kennengelernt haben, Internet und Computer, und damit viel mehr anfangen konnten von Tag eins. Also wenn ich jetzt zu dir rüber gucke, ja, autonomes Fahren, du konntest gleich damit was anfangen, wie Computer funktionieren, was Sensoren und Aktoren sind, und hast vielleicht auch andere Ideen entwickelt. Wir haben es bei uns auch mit der Produktion so kennengelernt, dass dann die ersten Arbeitnehmenden in den Berufswelt eingestiegen sind, die Auszubildenden, und dann vor Anlagen gestanden haben und irgendwelche kryptischen Bedienfelder gesehen haben und von sich aus auch den Anspruch gehabt haben, Moment, ich habe aber auch ein Smartphone zu Hause, das gibt's ja auch schon, warum sehen die Anlagen so alt aus und mein Smartphone so modern, da kann ich alles mit Wischgesten machen oder mit zwei Klicks machen. Da sind ganz neue Ideen ja auch entstanden, weil halt die ersten Menschen oder die ersten Generationen in die Berufswelt eingestiegen sind, die diese Technologien von der Pike auf gelernt haben und keine Berührungsängste mehr davor hatten, wie funktioniert eigentlich ein Computer, und mal quer gedacht haben. Warum kann ich das, was ich am Computer mache, nicht vielleicht auch schon in der Musikindustrie machen oder im produzierenden Unternehmen oder vielleicht beim autonomen Fahren und Co.
Fabian, da muss ich gerade an unser Vorgespräch denken. Du hattest von einem Professor, meine ich, in Yale erzählt, der in seiner Vorlesung auch einen Unterschied und eine Veränderung bei den Studierenden gemerkt hat. Da muss ich jetzt gerade daran denken, wie sich diese Rezeption geändert hat.
Ja, genau, das ist Craig Wright. Das ist ein Musikwissenschaftsprofessor aus Yale. Eigentlich, der war in den, glaube ich, sogar späten 2000er Jahren schon emeritiert. Also der müsste jetzt ziemlich alt sein. Und damals gab es, bevor das MOOCs hieß, gab es so eine Initiative, die nannte sich, glaube ich, war academicearth.org. Da haben Ivy League Unis an der US-Ostküste sich zusammengetan, auch andere, und haben dann Vorlesungen zur Verfügung gestellt aus verschiedenen Fachbereichen. Und im Musikwissenschaftsbereich gab es die Vorlesung Listening to Music. Und genau, er hat dann so beschrieben, wie er und seine Kollegen in Harvard, wie die davon ausgegangen sind, sie haben irgendwie Eignungstests, die nicht so ohne sind, und ausgesprochen kluge Studierende, hat sich dann gewundert, warum die Klausurergebnisse auf einmal so richtig in den Keller gehen in bestimmten Aspekten. Und zwar bei dem Aspekt der Zuordnung von so Gattungszuordnung. Was ist das jetzt? Ein Song, eine Sinfonie, ein Streichquartett, ein Oratorium, was ist das jetzt? Warum kam es? Dann kam er auf die Idee, dass die Studierenden das nicht mehr wissen, weil die anders sozialisiert sind. Und die kennen von schon aus der Download-Zeit legal oder illegal Buy-Song, Download-Song. Und dann sagt er, diese Skill, ein Streichquartett von einer Sinfonie zu Songs enthalten, der war nicht mehr da, beziehungsweise diese Fragestellung wurde als irrelevant erachtet. Da gab es dann auch einen Paradigmenwechsel, dass das so in dem Bereich Probleme mit sich gebracht hat, dass einfach die Schere irgendwie aufging zwischen den Ansprüchen in der akademischen Welt und das, was junge Menschen mitbringen. Da sieht man dann, das geht noch eine ganze Zeit so, dass die auch die Bildungseinrichtungen erstmal so ein bisschen begreifen müssen, was passiert da. Aber brauchen wir neue Fächer? Wie integrieren wir diese Themen ins Curriculum? Ja, und kann man sich jetzt vorstellen, dass bei etwas konservativeren Einrichtungen das ein ziemlich langer Prozess war, bis das überhaupt passiert ist. Also ich würde mal sagen, so alle Dinge, die mit Digitalität, künstlicher Intelligenz zu tun haben, das brauchte dann Zeit.
Bis sich ja, das erstmal etabliert hat, ne?
Ja. Ja, kann ich von meiner Seite auch absolut bestätigen. Genau, die ganzen Umwälzungen, die haben im Prinzip da viele Sachen, sagen wir mal, über die 10 Jahre komplett über den Haufen geworfen. Und da ist man schon irgendwie auch gefordert. Also es ist nicht nur, dass man konservativ ist, sondern es ist ja auch immer ein Aufwand damit verbunden, ne? Dass man quasi die ganze Zeit da auf dem aktuellen Stand ist und das dann auch immer angemessen in und anschaulich in die Lehre integriert. Aber das ist umgekehrt natürlich auch irgendwo ein schöner Teil des Berufs, ne? Dass man sozusagen gezwungen ist, da so immer am Puls der Zeit zu bleiben und dann sozusagen die Veranstaltung zu erneuern. Aber man kann dann auch verstehen, warum da so eine gewisse Trägheit drin ist, die neuen Themen auch angemessen dann darzustellen und in der Geschwindigkeit, in der sie auch passieren, in der Lehre darzustellen.
Ja, was ich spannend finde bei dem, was du gerade sagst, ist, dass es immer auch irgendwie Stimmen gab, die das schon vorhergesehen haben und dass man aber die nicht so laut gehört hat. Du hast vorhin so ein bisschen aus deiner Vita erzählt und aus dem Bankenwesen, große Investmentbank, Bankenkrise und die, wie heißt der, Rakefet Russak Aminoak, Chefin oder CEO von der Bank Leumi, einer der größten israelischen Banken, die hat vorher in den USA gearbeitet und ist quasi entlassen worden. Die hat aber diese Bankenkrise vorhergesehen. Das ist eine der wenigen. Und hinterher wird dann viel drüber gesprochen, so nach dem Motto, ja, sie hat das ja gewusst, aber vorher hat es keinen interessiert. Im Musikbereich gab es genauso Dave Cusack und Gerd Leonhardt. Gerd Leonhardt ist so eine Art EU-Berater für Kulturfragen. Die haben 2004 ein Buch geschrieben. Da gibt es ein Kapitel, The Future of Music, Ubiquity of Music, also die Allverfügbarkeit von Musik. Und der Abschnitt heißt Music Like Water. Und da skizzieren sie das, was wir dann Streaming nennen. Und die sind halt zum Teil für verrückt erklärt worden, bei Tagungen ausgeladen worden. Die sollen nicht so einen Unsinn erzählen. Und das finde ich ganz interessant. Ne? Das ist diese Stimmen, die das so einordnen, weil du sagst, das hat nicht nur was mit einer konservativen Haltung zu tun. Ich finde schon, weil es diese Stimmen auch immer gab und denke, es müsste auch die Aufgabe von Bildungseinrichtungen sein, die auch zu hören. Also jetzt nicht irgendwelche wahnwitzigen Vorhersagen, aber schon mal zu gucken, ob das irgendwie ein Potenzial hat, dass das demnächst passiert und das auch ernsthaft zu diskutieren.
Ist natürlich auch nicht immer einfach, ja. Also solche Entwicklungen abzuschätzen ist auch nicht immer einfach. Man muss da zum gewissen Teil, also zumindest in unserem Teil, auch irgendwie Technologie lernen, die dann sozusagen auch tatsächlich schon auf der Straße ist, ne? Also die Leute müssen ja auch erstmal sozusagen die Sachen lernen, die sie dann tatsächlich auch brauchen. Natürlich, es gab immer Visionäre, und das gab es im technischen Bereich natürlich genauso. Das im Vorhinein auch immer zu beurteilen, ne, was dann sozusagen tatsächlich nachher mal genauso kommt und was nicht. Also es ist natürlich auch schön in der Wissenschaft, dass es eben diese vielen Vordenker gibt, die dann die unterschiedlichsten Ideen haben, aber auch nicht alle davon treten dann auch tatsächlich ein. Ne? Aber ich würde dir auch wieder zustimmen. Es ist natürlich schon so, dass es dann auch Aufgabe der Lehre ist. Deswegen ist ja wissenschaftsnah sozusagen auch mal irgendwie weiterführende Ideen zu präsentieren, auch wenn es vielleicht jetzt nicht man vielleicht noch nicht eindeutig sagen kann, dass das genauso eintreten wird.
Du warst ja an der UC Berkeley als Postdoc. Da hat man ja auch schon früh weit gedacht, oder? Wenn wir gerade bei dem Thema sind.
Genau. Also das war ja auch in diesem Jahrzehnt, ne, war ja auch so ein bisschen, es gibt ja diesen Gartner-Hype-Cycle, das ist immer so, ne, erstmal, wenn eine neue Technologie aufkommt, dass die erstmal ein bisschen überhyped wird, ne, und dann kommt irgendwie dieses Tal der Desillusionierung und dann irgendwann kommt der sozusagen der echte Anwendungsteil, der produktive Anwendungsteil. Und es war natürlich, genau, zu dieser Zeit, gerade das autonome Fahren war definitiv in diesem Hype-Cycle drin. Und da gab es eben auch viele Leute, die da sehr visionär und so gedacht haben, was dann auch nicht immer genau so eingetreten ist, weil sie vielleicht das ein bisschen überstrapaziert haben. Ich sage jetzt mal Stichwort Elon Musk und ein paar andere Personen, die da in unserem Bereich da auch aus kommerziellen Gründen, ne, weil es einfach irgendwie eingeschlagen hat, es hat zu Finanzierung geführt, ne, zu Geldern, die sie generieren konnten, haben es ein bisschen absichtlich auch überhyped. Und das war eben damals die Zeit, man hat halt gedacht, was alles möglich ist und nachher hat man dann eben festgestellt, okay, das ein oder andere ist doch ein bisschen schwieriger, da bin ich jetzt wieder bei der Industrie 4.0, ein oder anderes ein bisschen schwieriger, wenn man es in der Praxis umsetzen will, als man vielleicht, erstmal, wenn man so mit Ideen nur um sich wirft, denkt, ne? Und wenn man es dann in der Praxis machen muss, dann merkt man, okay, das ein oder andere ist doch ein bisschen herausfordernd.
Vielleicht sind wir manchmal auch ein bisschen zu ungeduldig, weil was sich ja auch gezeigt hat, so eine neue Idee, gerade Technologien, es dauert dann doch länger, bis sie sich etabliert haben. Das schätzen wir immer falsch ein, genauso wie wir auch falsch einschätzen, dass eine neue Technologie, wenn sie sich mal durchgesetzt hat, dann doch mehr revolutioniert, als eigentlich man vorher angenommen hat. Also ich sehe gerade Thema Industrie 4.0 oder Internet der Dinge, das ist jetzt gerade so ein Thema, da hört man nicht mehr so viel aktuell von. Aber es passiert ganz viel, wenn man in die Unternehmen dann reingeht und schaut und hört, was da gerade ist. Ja, in den breiten Medien, in der Tageszeitung lese ich das nicht mehr jeden Tag, aber die Unternehmen machen es, die setzen es um. Was du eben angesprochen hast, der Hype ist vorbei, jetzt geht es in die breite Anwendung. Jetzt gucken die Unternehmen, vorher haben die Unternehmen dann die Technologie kennengelernt, in deinem Fall autonomen Fahren, Industrie 4.0 oder bei neue Musiktrends, neue Technologien, die ich einsetzen kann. Setzen sich auseinander, verstehen es und dann überlegen sie im nächsten Schritt, was habe ich davon, welche Probleme kann ich bei mir denn da lösen, was kann ich in meinem Leben besser machen, weil das passiert dann wieder viel unter der Haube, wo vielleicht gar nicht so viel drüber gesprochen wird. Autonomes Fahren ist ja auch, in den letzten Jahren sieht man es ja in Amerika, passiert ja auch viel, in China ja gerade auch sehr viel, kriegen wir so aktiv gar nicht in den Medien mehr mit, hin und wieder mal in Fachzeitschriften oder vielleicht mal einen kurzen Ausschnitt in einer Reportage, aber es passiert nach wie vor nicht viel.
Ja, absolut, genau. Also jetzt werden sozusagen dann die Lösungen gefunden für die offenen Probleme, die man am Anfang nicht gesehen hat, ne? Wo man am Anfang nicht hingeguckt hat. Und genau, also ich würde auch sagen, jetzt wird es sozusagen so ein bisschen unter der Hand, wo dieses Hype-Thema weg ist, wird es unter der Hand, wird es jetzt ausgerollt und tatsächlich kommt in die Anwendung. Ja.
Welche Probleme hat man damals gesehen, und jetzt in Bezug auf das autonome Fahren? Woran hast du da geforscht?
Ja, also ich meine, am Anfang ging es sehr stark darum, das, sagen wir mal, überhaupt möglich zu machen und auch mit einem gewissen vertretbaren Aufwand möglich zu machen. Also sozusagen irgendwie die Hintergrundsoftware zu entwickeln, die Basisfunktionen, dass man überhaupt mal versteht, was funktioniert, wie gut, was ist verlässlich auch irgendwo. Aber das waren alles immer so auf einzelnen Prototypen oder in Laborumgebungen getestet. Ne? Wir sind dann tatsächlich auch auf der Straße rumgefahren. Es gab dann schon so Ausnahmegenehmigungen, hat das schon getestet. Also es war schon auch, sagen wir mal, so, dass jetzt nicht das Auto irgendwie völlig unberechenbar war. Aber es war einfach noch nicht geeignet für die Massenanwendung, weil einfach das Thema Sicherheit, ne, dass irgendwas nicht nur in 99% der Fälle funktioniert, sondern in 99,9999% der Fälle, dass dieses letzte Prozent sozusagen, das war damals die große Herausforderung.
Mhm. Und jetzt
ist es bis heute.
Und jetzt fahren die Taxis autonom teilweise, ne?
Genau, und jetzt kommt man dem eben wesentlich näher. Es werden immer mehr Lösungen sozusagen für diese offenen Probleme gefunden, die man damals einfach nicht so richtig gesehen oder betrachtet hat, weil man einfach erstmal damit beschäftigt war, diese ganze Technologie überhaupt erstmal zum Fliegen zu kriegen.
Ist das bei der Musik auch so, dass man in den 2010er Jahren Streaming immer mehr Individualisierung, würde ich auch behaupten, dass das auch eine Art Chance war in der Zeit, die ergriffen wurde?
Ja, würde ich sagen. Das hatte ich ja schon gesagt mit diesem Eklektizismus-Thema, dass da natürlich auch eine Chance inne wohnt. Und das muss man kann das halt negativ sehen. Man kann es auch sehr positiv sehen. Es prallen ganz viele kulturelle Einflüsse aufeinander. Die sind dann einfach da verfügbar. Und zwar über Sounds, also verschiedene Sounds aus verschiedenen Kulturen. Verschiedene, keine Ahnung, Einflüsse, Sprachen. Man kann alles Mögliche irgendwie neu zusammensetzen. Im Vergleich jetzt mit dir würde ich sagen, das Risiko ist viel geringer. Ich musste gerade lachen über das Beispiel 99,99%. Da würde ich sagen, ja, wenn bei so einer Produktion Fehler passiert, also eine falsche Note, dann gehe ich da zurück und lasse es entweder nochmal spielen oder spiele es selber nochmal oder ich fixe das Problem digital. Oder in dem Fehler kann sogar auch eine Chance liegen und ich kann sagen, ah ja, das sollte gar nicht so sein, klingt ja viel besser, als ich dachte. Muss ich niemandem erzählen, aber sagen, ja, okay, das ist natürlich bei so einem Autounfall, der dann vielleicht in der Öffentlichkeit geschehen kann, es ist ein Riesendrama, da würde ich sogar sagen, die viel bequemere Situation als Musikschaffender gehabt, also doppelt positiv.
Ja, oder in der Industrie muss ich gerade dran denken, wenn dann die ganze Anlage ausfällt, da war die Angst ja auch da, oder?
Ja, das ist natürlich genauso ein Super-GAU, vielleicht nicht so schlimm wie ein Verkehrsunfall, weil da ist Menschenleben im Spiel, aber natürlich, wenn man sich vorstellt, ein großes Automobilwerk oder sowas, da bleibt die Produktionslinie für eine Stunde stehen, das sind natürlich schon mehrere Tausend, Hunderttausend Euro, die da verloren gehen in dem Moment. Deswegen war man anfangs auch immer sehr skeptisch, gerade dann im Beginn der 2010er solche neuen Technologien einzuführen. Wir reden da dann über cyberphysische Systeme und irgendwas, was die Forschung sich erdacht hat, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. da war man recht vorsichtig. Ich erinnere mich auch noch, ich habe damals mal auf einer Konferenz vorgesprochen zum Thema, wie können wir schneller solche Technologien testen, und einfach mal vorgeschlagen, wir nehmen so einen kleinen Raspberry Pi, das ist so ein kleiner, einfacher Computer zum Lernen, eigentlich mal für Ausbildungszwecke gedacht, aber lass uns mal für Prototypen sowas in der Produktion nutzen, das ist viel günstiger, oder aus dem Consumer-Bereich, um mal Bilder aufzunehmen, klassische Webcams, nur mal für den Prototypen zu gucken, ob es überhaupt technisch funktionieren würde. Ich habe da auf der Konferenz, ich erinnere mich noch dran, in den letzten Reihen sind die Leute aufgesprungen, gesagt, niemals solche Consumer-Geräte aus dem Privatbereich, das muss Industriekomponenten sein. Da hat sich dann heute zum Glück auch viel getan. Heute ist man offener, heute wird man zumindest beim Prototypen auch sagen, okay, probieren wir mal in einem kleinen geschlossenen Bereich. Vielleicht nicht die ganze Fertigungslinie, wir nehmen uns mal einen kleinen Abschnitt oder einen kleinen Montageplatz, wo nicht so viel schief gehen kann, da erproben wir das. Aber dann später, wenn es produktiv wird, dann setzt man auch heute noch auf die richtigen Komponenten, logischerweise.
Ja, vor allem die Leute, die, also das kann ich auch so ein bisschen bestätigen, ne? Die Leute, die dann irgendwie gesagt haben, nee, auf keinen Fall auf diese Hardware testen, oder die dann Bedenkenträger waren, die haben dann irgendwann auch festgestellt, wenn man sowas nie macht, ne, dann wird man auch irgendwann komplett abgehängt, und dann ist es auch nicht die Lösung. Insofern ist man sozusagen dann eben gezwungen, sozusagen dann irgendwann da mal über den eigenen Schatten zu springen und solche Dinge einfach mal auszuprobieren.
Und das wird ja viel länger dauern alles dann.
Wenn das Menschenleben kostet mit autonomem Fahren, ein Fehler passiert oder Hunderttausende, so wie in deinem Beispiel, vielleicht nur als Einschränkung in der Musikszenenindustrie, kann es immerhin Karrieren kosten. Das habe ich eben vielleicht nicht ganz vollständig dargestellt. Dann in diesem ganzen Pool aus Streaming hat man ja erstmal das Problem, man verdient gar nichts oder ganz wenig. Gab so das Beispiel mit, ich glaube, Hangover von Tayo Cruz war der meistgestreamte Song eines Jahres. Und da hat er irgendwie 2000 irgendwas Dollar bekommen für 80, 90 Millionen Streams. Heute kann man auch hunderte Millionen generieren mit irgendwas, aber damals war das so die Top-Notch-Zahl, so die in einem Jahr für eine als meistgestreamter Song generiert wurde. Und also nicht nur, dass man sowieso fast kein Geld mit Streams generieren konnte und auch sich Kulturschaffende erstmal auseinandersetzen mussten, ja, womit soll ich sonst Geld verdienen? Muss ich wieder irgendwie Merch produzieren oder mehr auf Tour gehen? Wie sieht das jetzt aus? Kann natürlich auch so dieser Vorteil durch Streaming, dass man alles kombinieren kann, dazu führen, dass man in Vergessenheit gerät. So wie in den 60er Jahren war das schon mal so Rockmusik albumorientiert, Popmusik singleorientiert, seit der One-Hit-Wonder. Da wurde das gar nicht erwartet, dass irgendwas hält, kurze Lebenszyklen. Einfach, man produziert was, ist ein Hit, der nächste ist ein Flop, man ist weg. Also die ganze Sache kostet vielleicht kein Menschenleben und keine Hunderttausende, aber dann vielleicht auch die Karriere einer Band oder einer Künstlerperson.
Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wahrscheinlich das Thema Marketing bei Musikschaffenden wichtiger geworden ist. Weil ich mir jetzt vorstelle, ich bin kleiner Musiker, ich kann selber was Gutes produzieren, aber wenn ich es nicht schaffe, das in die Welt zu bringen, kommt vielleicht irgendein großer, bekannter Name und kopiert mich, vielleicht in abgewandelter Form, aber die Person hat dann halt das Marketing dahinter und kann den Song bekannt machen, obwohl ich ja eigentlich die Kernidee mal von mir gekommen ist.
Ja, da gibt's riesen Rechtsstreit. Ich glaube, gerade der Songwriter, der ewig mit Robbie Williams als Team gearbeitet hat, der Angels geschrieben hat, da sind so Demo-Aufnahmen geleakt und das klingt schon sehr nach Angels. Also, dass der da aufgenommen hat und selber singt. Da gibt's viele Beispiele, wo das genauso ist. Eine Person hat das Geld und die Infrastruktur, eine andere Person oder eine andere Personengruppe nicht. Sicherlich. Und das, also ich würde mal sagen, so, das ist nicht nur Musikschaffende, auch KünstlerInnen oder also bildende Künstlerinnen oder Sportlerinnen. Das sind so Berufsgruppen, die sich mehr als andere in der Öffentlichkeit darstellen müssen als andere Berufsgruppen. Es fällt auch gut, eine Präsenz für eine Bäckerei zu haben, also unbenommen, aber da muss sich jede Einzelperson ja darstellen, um überhaupt gesehen zu werden. Und deswegen ist es nicht nur etwas wichtiger geworden, sondern außerordentlich entscheidend, Marketing, so Grafikdesign, Videoproduktion. Auf einmal ist auch dieser Druck da, man muss, soll, kann, darf, irgendwo so dazwischen, alles selber machen. Und das kann sehr unkünstlerisch wirken nach außen. Wenn sich jemand sehr präsentiert und man hat eher vielleicht so ein bisschen so artsy Music gemacht mit so einem künstlerischen Touch, dann hat man ja auch eine Fanbase, die das super kritisch sieht, und da kommt das gar nicht gut, das kann man gar nicht machen. Wenn man jetzt irgendwie was Mainstreamiges macht, dann ist das völlig unkritisch. Mhm. Und alles dazwischen, ne? Alle Grauschattierungen. Mhm. Aber
das ist aber ein Teil, der ja geblieben ist, oder? Du hattest mir im Vorgespräch auch von Queen erzählt, die ja auch für ein Album kam nicht so gut an. Wie war das nochmal?
Ja, die haben, also genau, das gab's tatsächlich immer so Experimente, aber früher in größerem Umfang. Der hat mal eben ein Album als so ein Zyklus genannt, wurde ein Album produziert in einem Rockmusikbereich und dann wurde das betourt irgendwie ein Jahr, je nachdem, ob es eine Welttournee gab oder nur im eigenen Land, unterschiedlich lang. Queen hat so ein Funk-Album aufgenommen, ich glaube Hot Jazz, und in den frühen 80ern und mussten sich dann auch international sehr rechtfertigen dafür. Und mussten dann verbalisieren, dass sie nicht gedenken, den Stil zu wechseln. Na, das, genau.
Ja. Musst du dich heute noch für Industrie 4.0 rechtfertigen, Dennis?
Ach, rechtfertigen, vielleicht der falsche Begriff, das musste ich damals schon nicht, sondern eigentlich viel, viel aufklären. Heute weniger. Heute ist der Begriff mehr in Vergessenheit geraten. Also es ist interessant, wenn man so zurückblickt, auch so gerade auf die 2010er, der Begriff hat sich über die Jahre so einen Lebenszyklus durchlaufen. Anfangs haben immer alle gefragt, was ist dieses Industrie 4.0? Was soll das eigentlich? Kann man das anfassen oder ähnliches? Also den Begriff erstmal erklären, was dahinter steckt, den Menschen erzählen, dass wir die Produktion durchgängig vernetzen wollen, auch wenn wir heute sagen, ah, das ist vielleicht doch ein bisschen utopisch gewesen, aber diese Vision erstmal vermitteln. Dann kam irgendwie so die Phase, wo die Leute kamen und sagten, ja, ich habe es jetzt verstanden. Wo ist denn der Standard dafür? Wo sind die Produkte aus dem Regal? Wo kann ich das nehmen und wieso Lego-Bausteine bei mir integrieren? Das war so die zweite Phase, dann kam die dritte Phase, was wir eben so mit dem Hype-Cycle auch angesprochen hatten, hat der Georg dann ja auch gerade erwähnt gehabt. Da kam die dritte Phase, wo die Leute verstanden haben, was es ist, was für Produkte es gibt, wie sie funktionieren und fragten dann danach, was sind jetzt die Probleme, die ich in der Produktion lösen kann, die Anwendungsfälle. Und dann kam irgendwann die Phase, wo der Begriff so ein bisschen verschwand, ein bisschen ruhiger wurde. Da sind wir heute auch, wo viel unter der Haube in den Unternehmen passiert, wo die Unternehmen vielleicht auch gar nicht so viel von erzählen. Bewusst ist ja auch ein Wettbewerbsvorteil, wenn ich mein Problem gelöst habe mit den neuen Technologien. Und vielmehr dann die Phase, wo der Begriff vielleicht auch zwischenzeitlich verwässert ist. Viele Produkte auf den Markt gekommen, ich erinnere mich so an 2, 3 Highlights. Es gab mal irgendwann ein Industrie 4.0 Plastik, das war einfach nur eine Plastikhalterung. Eine Schleppkette war das, da war nichts Besonderes dran, die war einfach nur aus Plastik. Es gab Industrie 4.0 Kabel für die Produktion. Das waren ganz normale Netzwerkkabel. Jeder in der IT würde sagen, das ist jetzt gar nichts Besonderes. Da ist der Begriff natürlich ganz schön verwässert. Mhm. Zusammen mit der Tatsache, dass es halt tatsächlich ja keine Technologie ist, sondern eigentlich eine Hightech-Strategie der Bundesrepublik, die nie so ganz scharf abgrenzbar war. Und heute ist der Begriff, ich selber verwende ihn eher seltener, nur wenn ich wirklich dann auf das Alte referenziere oder wenn ich diese gesamte Digitalisierungsbewegung insgesamt verwenden möchte. Und heute differenziert man eher so ein bisschen und versucht dann einzelne Begriffe, wenn es um die Vernetzung geht, dann eher Industrial IoT, wenn es um konkrete Technologien geht, den Namen zu benennen, digitaler Zwilling, KI, Edge Devices oder cyberphysische Systeme, dann ist man eher bei den Themen. Ich habe es auch damals, wenn ich jetzt gerade noch zurückblicke, auch bei mir Personenvorstellung, wenn man in den Geschäftsterminen gesessen hat, die ersten Termine brauchte man nur sagen, man macht was mit Industrie 4.0 und die Augen gingen auf und waren am Leuchten. In den letzten Terminen, wenn ich sagte, ich mache was mit Industrie 4.0, kam Stirnrunzeln und die Leute fragten ja so schon wieder einer damit. So hat sich der Begriff leider ein bisschen verwässert. Wie gesagt, leider. Aber wir haben ein paar alternative Begriffe oder Weiterentwicklung der Begriffe dazu gefunden, die ich finde viel passender, viel greifbarer sind heute. Also von der Rechtfertigung muss ich mich nicht.
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, der Begriff ist ein bisschen verwässert oder ein bisschen, hat sich auch im Laufe der Zeit vielleicht so ein bisschen schwammiger gestaltet. Was würdest du sagen, du hast ja auch gerade schon so ein bisschen angeschnitten, wie viel wurde davon jetzt umgesetzt und wie viel ist sozusagen noch nicht umgesetzt, wird aber aus deiner Sicht noch umgesetzt, also was fehlt da noch?
Oh, das ist, wenn ich mich auf einen Prozentsatz festnagelst, dann ist das ganz unfair, weil es tatsächlich sehr, sehr schwer ist. Das ist so ein bisschen, was Fabian vorhin am Anfang sagte, wir haben so die Situation, die großen Unternehmen, die sind tatsächlich ja schon sehr weit. Ich müsste aus dem Bauch heraus irgendeine Zahl schätzen, aber befasst haben sich von den großen Unternehmen alle damit. Alle haben ihre einzelnen Teile gefunden, die sie rausgepickt haben. Von daher würde ich sagen, mal nahe 100% bei den großen Unternehmen. Bei den KMUs war es lange eine Herausforderung, weil natürlich so ein kleines, mittleres Unternehmen halt nicht eine ganze Automatisierungstechnikabteilung oder Digitalisierungsabteilung hat. Da ist viel noch auf Einzelpersonen, auch viel, man sieht es ja bei uns bei den Abschlussarbeiten, viel auf Studierende, die da was mal prototypisch probieren, ein bisschen Ideen reinbringen. Da könnte ich es ganz schwer sagen. Da haben wir auch in Deutschland ja zum Glück auch von eine gute Förderung durch die Mittelstandskompetenzzentrum, die ja so diese Digitalisierung fördern, die auch in Lübeck dann unter anderem viel Unterstützung mit drin. Da könnte ich mich ganz schwer tun. Ich sag mal, befasst sich ja irgendwo um die 50% Umsetzung, weiß ich nicht. Es sind eher so konkrete Beispiele. Viele haben sich Einzelelemente rausgepickt, mal eine Technologie, mal mit Cobots was gemacht, mal mit digitalen Zwillingen gemacht. Ich habe aber auch so 2-3 Unternehmen schon kennengelernt, die dann wirklich gesagt haben, ja, wir stehen genau vor dieser Herausforderung. Wir haben super individuelle Produkte, die wir mal in Losgröße 1, mal 10, mal 15 unterschiedliche Größen. Und dann diese Gedanken, eine Fertigungslinie zu haben, die ich modulweise was rausnehmen und reinschieben kann, um andere Produkte herzustellen. Die haben das par excellence umgesetzt. Das hatte ich vor 3-4 Jahren. Im Raum Frankfurt sitzt ein Unternehmen. Die stellen Industriekomponenten für Verfahrenstechnik her. Ich bin durch die Produktion gegangen. Ich habe in dem Moment gedacht, Moment, die haben das ja so umgesetzt, wie die Vision ja eigentlich war. Ich hatte nie gedacht, dass das so weit tatsächlich kommen würde. Solche Highlights gibt's dann auch, die kennen wir nur alle nicht. Wenn ich jetzt den Unternehmensnamen sagen würde, darf ich leider nicht, aber wenn ich ihn sagen würde, die meisten würden auch sagen, habe ich noch nie gehört, aber es ist tatsächlich so ein Hidden Champion, deutscher großer Mittelstand, weltweit aktiv, Branchenführer in der Branche, und die haben das wirklich par excellence umgesetzt, weil sie auch den größten Mehrwert davon haben. Die haben gesagt, für uns ist das richtige Konzept, wir bauen kleine Losgrößen, kurze Lebenszyklen, wir müssen uns ständig verändern, wir wollen wandelbare Produktionen haben.
Mit den Infos finden wir raus. Ja. Begriffst du Doku? Genau.
Ja, aber wenn das erst findet, kannst du bei mir melden. Mal gucken, vielleicht müssen wir uns einen Preis überlegen.
Ja, dann lob mal was aus und ich überlege mir, ob ich dir schreibe. Es klingt ja so ein bisschen so, als wäre es Zeit für Industrie 5.0 oder 6.0. Ne? Kannst du ja mal überlegen, ob es an der Zeit ist für einen Sammelbegriff oder ist das. Es gibt so in den Bildungseinrichtungen ja so ein bisschen Bestrebung, immer der Industrie nachgeordnet oder im IT-Sektor irgendwie so Begriffe aufzugreifen und zu adoptieren. Ist das irgendwie so ein Ding, dass der nächste Überbegriff, wie auch immer der jetzt heißt, gesucht wird? Oder ist das einfach passé, weil man jetzt, wie du beschrieben hast, so mit digitaler Zwilling und Internet of Things mit anderen Begriffen operiert?
Schwere Frage. Man findet schon Industrie 5.0, Industrie 6, 5.5 habe ich auch schon gehört, 6.0 glaube ich noch nicht. Irgendein weiser Autor hat vor 5 Jahren mal Industrie X.0 ein Buch rausgebracht. Das fand ich ganz intelligent, weil es X als Platzhalter, da kann ich alles einsetzen. Also das Buch ist in 30, 40, 100 Jahren immer noch modern. Ich würde persönlich sagen, 5.0 sich jetzt schon rüber zu unterhalten. Ja, viele reden davon, dass KI eine Revolution ist. Ich glaube aber, das wäre noch viel zu früh. Wenn man so die vorherigen Revolutionen in der Produktion anguckt, da reden wir immer über 100 Jahre, Abstand der letzten Revolution 50 Jahre. Jetzt haben wir gerade 10, 15 Jahre Industrie 4.0 und jetzt schon zu sagen, obwohl ja noch nicht mal alle die 4.0-Revolution gemacht haben, jetzt kommt schon die 5.0-Revolution, fände ich auf der einen Seite zeitlich schwer einzuordnen oder nicht plausibel und auf der anderen Seite sehe ich jetzt noch nicht so die Technologie oder die Veränderung, die jetzt auf alle auf einen zukommt. KI ist jetzt ein großes Schlagwort, aber es würde ich noch unter diesem Oberbegriff Digitalisierung in der Produktion. Vorher haben wir alles vernetzt, jetzt kommen wir an die Daten ran, jetzt kommen wir mit KI auch neue Probleme lösen. Ich würde erstmal sagen, lasst uns mal alle 4.0 sauber hinbekommen. Und am Ende ist es nur ein Begriff. Wir müssen ja am Ende des Tages irgendein Problem lösen oder einen Mehrwert schaffen. Da wäre ich sogar so weit zu sagen, ich bin offen dafür. Welcher Begriff ist mir egal. Hauptsache, wir machen was Sinnvolles damit.
Fabian, was kann man Sinnvolles aus dem Jahrzehnt für die Musik mitnehmen? Für heute? Wie wirkt sich das auf heute aus?
Das ist auch eine ganz große Frage, ja, die du hier im Raum stellst. verschiedene Sachen. Also erstmal ist mir aufgefallen, dass die Dinge, die wir jetzt schon thematisch in der Angel hatten, mit der Veränderung, was ist eigentlich die Quelle von Album zu Song über Streaming, die Technologien, dass ganz viel passiert ist und wie das immer so ist, auch erstmal mit den Downloads, das dauert dann so ein Jahrzehnt, 15 Jahre oder vielleicht sogar länger, bis sich was verändert. Jetzt würde ich auch sagen, wenn du fragst, was hat das für jetzt verändert, dass in den so ab 2013, 14, ab dieser Zeit, als es angekommen ist, gingen diese Experimente los, iPads zum Musizieren nutzen, überhaupt auch andere digitale Tools nutzen. Und diese Sachen sind jetzt in der Musikwirtschaft, in der Musik ästhetisch angekommen. Und die prägen jetzt in den 2020ern die Realität. Jetzt ist da dann durch die Pandemie nochmal, gab es so eine Speed-Digitalisierung. Ja, für alle diejenigen, die da vielleicht noch nicht so dran teil hatten und auch alle anderen eigentlich, dass das nochmal wie so ein Katalysator gewirkt hat. Und dann durch das Verfügbarmachen von ChatGPT und dann anderen Tools, KI für jedermann, jeder Frau, das auch nochmal. Und dann würde ich sagen, diese Dinge, die in den 2010ern angelegt sind, mit den Dingen zusammen, haben einfach das Musikschreiben, das Musikarrangieren, das Musikproduzieren, auch das Rezipieren, wie wir hören und wahrnehmen, verändert. Weil das ist ja immer so eine Frage. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt vielleicht, je nachdem, wovon man so Fan ist, sagen wir mal irgendwie so eine extreme Ausprägung, Death Metal oder so, oder irgendwie so Gangster-Rap, da geht es ein bisschen um den Kleidungsstil, um das Verhalten in der Fankultur, in der Peer-Group. Dann kauft man sich in Metal-Kreisen, das ist so eine CD mit Booklet wichtig, alles drum und dran. Und dann gibt es auch Musik, wo das alles irrelevant ist. Da geht es wirklich nur um das Hören und nicht, ist egal, ob es ein Booklet dazu gibt. Und diese Sachen haben jetzt einfach noch andere Einflüsse von außen bekommen und sind durcheinander gewürfelt worden. Ja? Mhm. Also auch thematisch, der Pool hat sich erweitert. Denn du hast vorhin zum Eingang so ein bisschen so in 5 Sätzen durch die 2010er Jahre geführt. Ja? Und sowas wie so Themen, also nicht nur Digitalisierung, hier Fridays for Future, Klimabewegung, Terroranschläge gab es jede Menge in den 2010er Jahren. Das sind alles, da ist auch so eine Art Beschäftigungszwang für viele draus geworden gefühlt, also sich auf der Textebene damit zu beschäftigen. Das heißt auch, auf der einen Seite vielleicht so ein bisschen mangelnde Wahlbeteiligung bei Heranwachsenden, auf der anderen Seite eine ganz reflektierte Auseinandersetzung. Ein Beispiel dafür ist von der britischen Band The 1975, der Titel, der erste Song jeden Albums heißt immer The 1975. Mhm. Und der Titelsong des letzten Albums handelt genau davon, von diesen ganzen Problemen. Da gibt es mehrere Songs, wo all diese Themen aufgegriffen werden. Das heißt, das ist irgendwie so ein Novum nochmal, dass ganz vieles, also im positiven Sinne, als Zwang ist vielleicht falsch, als Verpflichtung wahrgenommen wird, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, also wir gucken mal kurz zurück. 90er Jahre ist ein bisschen auch DJ Bobo, Eurodance, Dr. Alban, 2000er Jahre dann so ein bisschen noch so Emo und New Metal Ausläufer und irgendwelche elektronischen Musikbewegungen. Und jetzt in dem ganzen New R&B Ding, David Guetta, Beyoncé, Rihanna und solchen Sachen. Und hat man auf einmal so, ich sag mal, the new Ernsthaftigkeit. Ja, und gibt es auch wieder die Bewegung, dass man sagt, nee, wir haben hier Themen, die wir behandeln müssen, und das ist für mich ein Kind der 2010er.
Ja. Okay. Leuchtet mir sehr ein. Also auch wenn ich drüber nachdenke, was ich so gehört habe und wie ich Künstler jetzt heute wahrnehme. Ja, stimmt.
Ja, dann kann man dich beglückwünschen. Klingt, als hättest du wenig DJ Bobo und textlich besser disponierte Musik.
Das ist schon in den Playlists drin, ja. Aber das habe ich jetzt nicht jeden Tag. Georg, was hast du aus der Zeit für deine Forschung heute mitgenommen? Autonomes Fahren?
Ja, also vielleicht aus dem Finanzbereich, ja. ist glaube ich, klar, dass da, sagen wir mal, dass man gelernt hat in diesem Bereich, dass diese mathematischen Modelle nicht so exakt sind, nicht so gut funktionieren, wie man vielleicht vorher gedacht hat. Ne? Diese Masters of the Universe, die sich da so ein bisschen auch überschätzt haben, was man im Ingenieursbereich weiß, ne? Dass man immer mal ein Modell macht, dass man damit vorsichtig sein muss, weil es immer Grenzen gibt von diesen Modellen. Seien sie noch so komplex oder gerade wenn sie komplex sind, ne? Weiß man, sie haben Grenzen. Das war im Ingenieursbereich immer irgendwie klar. Da ich ein bisschen beide Seiten habe, war mir das damals auch schon so ein bisschen bewusst. Aber das, denke ich, hat man da gelernt. Und im Technologiebereich, denke ich, wurden da auf jeden Fall schon die Grundlagen gelegt für das, was wir auch in den nächsten, also in diesem Jahrzehnt und im nächsten Jahrzehnt irgendwie sehen werden, dass sich diese autonomen Systeme ausbreiten, dass sich die autonomen Fahrzeuge, Drohnen und so weiter ausbreiten, dass sie immer selbstständiger werden, immer mehr können, sich in menschlichen Umgebungen bewegen können, mit Menschen interagieren können. Ich denke, der Trend ist schon nicht aufzuhalten, aber man darf eben nicht unterschätzen, wie kompliziert das auch alles ist. Und man muss eben auch die technischen Feinheiten auf die Reihe kriegen. Ne? Einfach nur das als große Vision zu präsentieren, reicht dann auch nicht aus. Sondern man muss eben, darf auch nicht vergessen, auch jetzt, ne, die Leute, die Autos auf die Straße gekriegt haben, wie viel Kleinarbeit dahinter steckt, wie viele kleine Probleme sie sich gekümmert haben. Und das wird auch in Zukunft so sein, dass man sozusagen im Kleinen dann noch viele technische Fortschritte machen muss. Es ist jetzt, schon weit, aber es wird noch weiter kommen. Und so sehe ich da sozusagen auch das, was ich aus den 2010ern mitnehme. Da wurde das ja irgendwo begründet. Dieses autonome Fahren ist auch schon älter, aber so der Hype kam aus den 2010er Jahren. Und Drohnen auch sind auch schon älter, aber sind auch in diesem Jahrzehnt, haben da so richtig an Fahrt aufgenommen. Und wie gesagt, dieser Trend, den werden wir mitnehmen aus den 2010er Jahren, noch in diesem Jahrzehnt, im nächsten Jahrzehnt. Und
davon bin ich schon überzeugt. In Deutschland autonom fahrende Taxis.
Genau, ich denke auf jeden Fall. Und das ist ja auch irgendwo mein Forschungsgebiet. Und ich denke, das wird mich sozusagen bis zu meiner Rente auch irgendwo tragen. Da gibt es noch viel zu tun und viel zu erforschen.
Sehr schön. Bei dir, Dennis, wie sieht das aus in der Industrie?
In der Industrie, ja, ich glaube, da haben wir tatsächlich ganz viel mitgenommen, technologisch, das ganze Thema Vernetzung. Es muss nicht mehr, die Erkenntnis, dass nicht mehr ständig einer mit einem Stift und einem Zettel durch die Produktion geht und irgendwelche Zettel, Uhren ablesen muss, Messgeräte ablesen muss, sondern dass man sowas ja mit Sensoren auslesen kann und durch Vernetzung gleich in die passenden Systeme anzeigen, visualisieren kann. Das war, glaube ich, so eine große technologische Erkenntnis, wo die Unternehmen heute ja auch viel mehr drin machen, sich bewusster sind, ich muss die Maschinen miteinander vernetzen, um wirklich die Daten nutzen zu können, Stichwort KI, darauf aufbauen zu können. Ich glaube, in dem Zuge, so aus den 2010ern, was wir alle mitgenommen haben, das haben wir ja anfangs auch so ein bisschen festgestellt, diesen Experimentiergeist, zu sagen, das muss nicht gleich die perfekte Lösung sein und die muss nicht gleich überall in der Produktion laufen, sondern wir schnappen uns mal einen kleinen Bereich und probieren da mal. Setzen da mal so 2-3 Leute vielleicht einen halben Tag in der Woche mal dran und die probieren mal und schauen mal, wie weit sie die Grenze des Machbaren bei uns verschieben können. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine Mindset-Sache, die sich geändert hat, dass wir es eher akzeptieren zu sagen, mal ausprobieren. Sind wir vielleicht noch nicht so weit wie andere Nationen, vielleicht in Amerika, wo ein Unternehmergeist noch anders ausgeprägt ist, da sind die Deutschen ein bisschen konservativer. Aber ich glaube, da haben wir einen großen Schritt in die Richtung gemacht. Und was wir, glaube ich, mitgenommen haben, ist jetzt, wenn wir heute zurückgucken, wir haben endlich mal Referenzbeispiele. Weil das war damals immer die große Kritik. Ich erinnere mich so 2014, um den Dreh, wo Industrie 4.0 recht jung, aber schon bekannt war, wo jeder fragte, ja, wo ist denn mal die Referenzbeispiel? Wo hat es denn mal einer gemacht? Mhm. Wenn ich heute angucke, so Unternehmen, die viel digitalisiert haben oder früh digitalisiert haben und das Potenzial erkannt haben, dann sehe ich in der Möbelindustrie die Möglichkeit, dass sie mir individuelle Möbel konfigurieren, fertigen lassen kann zum gleichen Preis wie das, was so ein Möbel von der Stange kostet, was nur durch effiziente digitale Prozesse möglich ist. Individuelle Lebensmittel, Müsli als Beispiel, was ich mir online bestelle und zusammengemischt wird und so, wie ich es haben möchte, bekomme. Was haben wir eine Zeit lang auch Schuhe, Kleidungsstücke generell gehabt, bis hin zu Autos. Wir haben immer mehr im E-Mobilitätsbereich, ich habe immer mehr Anbieter, ihr werdet jetzt wahrscheinlich wissen, welche ich meine, die haben gar kein Ladengeschäft mehr. Ich konfiguriere das Fahrzeug online, so wie ich es haben möchte, kann vielleicht mir nochmal irgendwie eine kleine Probefahrt machen und dann kriege ich mein Fahrzeug individuell konfiguriert und das läuft im Hintergrund alles automatisch und auch sichergestellt, weil es ein digitaler Prozess ist, dass das Fahrzeug in der Konfiguration, in der Qualität kommt, wie ich es auch haben möchte. Und das sind so diese Referenzbeispiele, die wir, glaube ich, lange gebraucht haben, dass die Leute auch wirklich sagen, ja, da glaube ich dran, diese Technologie bringt was. Ja, und vielleicht ist das auch die nächste Herausforderung, die Leute, die es oder die Unternehmen, die es noch nicht gemacht haben. Jetzt müssen wir so ein bisschen den Ball ins Rollen bringen, Digitalisierung ansetzen. Aber ich glaube, das hört man überall, dass wir digitalisieren müssen. Da erzähle ich, glaube ich, nichts Neues.
Also wenn du so ein Fahrzeug entwickelst, ne, also und du brauchst da jemanden, der das testet und mal für so ein paar Jahre übernimmt, Fahren strengt mich zunehmend an. Ich würde dann als Ansprechpartner für dich da sein. Und ja, du kannst, ja, gar kein Problem.
Ich gar nicht oft genug, ne? Ja. Weil tatsächlich, wenn man in der Fahrzeugindustrie zu tun hat, hört man oft das Gegenteil, ne? Wenn man dann da sagt, man entwickelt autonomes Fahren, dann ist man der Außenseiter, weil, ne, das sind ja alles Fahrzeugbegeisterte, die wollen alle selber fahren. Aber ich sehe das wie du. Also ich denke auch viele Leute, ne, wenn man zurückdenkt, früher konnte sich ein Chauffeur sozusagen nur jemand leisten, der viel Geld hatte, und das war ein Luxus. Ja. Und wenn sowas dann sozusagen in Zukunft auch, sagen wir mal, mit wesentlich kleineren Geldbeuteln zur Verfügung steht, denke ich schon, dass es da viele Nutzer gibt, die sagen, ich muss es nicht unbedingt selber fahren.
Ich dachte, genau.
Das, dann lass uns dann, mein Vorschlag, ich hätte auch Interesse dran, dann, wenn du es hast, dann machen wir zu viert eine Fahrt und dann haben wir eine eigene Episode dazu, dann auch mit den Ergebnissen.
Wir diskutieren die gleichen Themen nochmal in dem Auto.
Ja, das ist noch ganz neues Format. Ja.
Also das würde mich auch interessieren. Ich nehme aus der Folge mit, Experimentierfreude, damals aufgekommen, sollten wir uns auf jeden Fall beibehalten. Die Idee von eben finde ich sehr gut. Ich würde noch ergänzen, ich hätte gerne ein autonom fahrendes Fahrrad. Und ja, vielleicht wird es ja ein Tandem, Quadrem, wie auch immer.
Gibt es auch Forschung zu.
Alles klar. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. An alle Hörerinnen und Hörer, auf den Abo-Knopf bzw. Button, sagt man ja heutzutage, drücken. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Da wird es dann auch um KI gehen und wie sich KI ab den 20ern entwickelt hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Ja,
danke auch. Danke.
Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.